Ja, der lang vorbereitete Tag ist gekommen. Ich darf euch mal wieder eine Predigt halten. Ich brauche ja Monate dafür, sie vorzubereiten. Ich hoffe, dass Gott mich segnet heute und schon gesegnet hat in der Vorbereitung. Ja, ich möchte heute über das Kapitel 9 im Evangelium des Johannes predigen. Und ich lese euch kurz den Text. Verse 9, 6 bis 7. Achso, Johannes 9, habe ich gesagt. 6 und 7, ja. Okay. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm, geh hin und wasch dich im Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Das ist kurz, oder? Das ist das Wunder, was passiert ist. Zwei Verse. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht das? Verstehen wir jetzt, was hier passiert ist? Ich wollte es ein bisschen provokant jetzt machen, dass eben dieses konzentrierte Stückchen das eigentliche Wunder ist und ein ganzes Kapitel von über 40, 41 Verse sind das ganze Kapitel und es dreht sich um dieses Wunder. Also werden wir sehen, dass das sehr viel mehr darum noch zu verstehen ist. Also hier, Johannes geht es nicht um das Wunder der Heilung hier an diesem Blinden, sondern ich denke, dass die Reaktionen der Menschen das Wichtige sind. Wie reagieren die verschiedensten Menschen auf dieses Wunder? Die Vorbereitung schon, wie kommt es überhaupt zu dem Wunder? Was passiert, wer akzeptiert es, wer sträubt sich dagegen? Die Jünger Jesu, der Blinde selbst und seine Eltern, seine Nachbarn, die Juden und auch insbesondere die Pharisäer sind hier im Fokus. Was ist davor passiert? Jesus war öffentlich auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem aufgetreten und hatte durch seine Lehre scharfe Debatten ausgelöst. Und am letzten Tag des Festes ruft er: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also das ist eine ziemlich scharfe Ansage auch. Also damit hat Jesus eigentlich ausgedrückt, dass er der erwartete Messias ist. Und hat also klar gemacht, was seine Aufgabe ist oder wer er ist. Und direkt vor unserem Text, also direkt vor dem Kapitel 9, passiert noch Folgendes in Kapitel 8, Vers 30 bis 59. Also das werde ich jetzt nicht alles lesen. Jesus spricht nochmal den Juden, die an ihn glauben. Also es steht, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Die an ihn glauben, spricht er die Einladung aus, an das Evangelium zu glauben. Und er sagt, wenn ihr, also Vers 31 bis 32, Kapitel 8, wenn ihr in meinen Worten bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieses Freimachen, das war für die Juden damals sehr krass eigentlich, die dachten, nein, wir sind doch frei, wir sind Abrahams Kinder, wir waren niemals irgendwie eines Knechts, wir waren niemals anderes Menschenknecht. Und die stoßen sich daran und sie wollen nicht anerkennen, dass sie unfrei sind. Jesus erklärt ihnen eben, dass sie Knechte der Sünde sind, wenn sie nicht durch ihn frei werden. Und daraufhin gibt es dann so einen heftigen Streit, dass Jesus zu ihnen sagt, ihr Vater ist der Teufel, anstatt Abraham, auf den sie sich immer berufen. Und das ist zu viel für die Juden. Dann sagen sie, oder beziehungsweise dann hoben sie Steine auf, Vers 59, damit sie auf ihn würfen. Sie wollen ihn steinigen. Gotteslästerung, denke ich, war die Anklage. Aber Jesus verbarg sich vor ihnen und ging aus dem Tempel hinaus. Also er ist diesen Eklat dann aus dem Weg gegangen. Es war noch nicht seine Zeit. Also das ist das, was kurz vorher passiert ist. Also diese Stimmung ist echt aufgeladen. Es gibt viele Feinde schon von Jesus. Und dann kommt dieses Kapitel 9. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch lesen. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel, strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er und wusch sich und kam sehend. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm: Wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir: Geh hin nach Siloah und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist jener? Er sagt: Ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Und fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen: Er legte einen Teig auf meine Augen und wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er sprach: Er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen: Ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird selbst für sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist mündig, fragt ihn. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind geworden war, gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt mich nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Ja, es sind die vielen Personen, die dort mit im Spiel sind, die verschieden reagieren auf diese Wunderheilung. Und es beginnt so, die Jünger und Jesus sehen einen Blindgeborenen. Und was mir aufgefallen ist, was ist anders als bei den meisten Heilungen? Der Auslöser für die Heilung ist nicht der Kranke, der um Heilung bittet. Der Blinde scheint eher passiv zu sein. Er wird, wie es aussieht, eigentlich nicht mal gefragt, ob er geheilt werden will. Jedenfalls scheint es nicht für die Aussage des Kapitels relevant zu sein. Die Frage der Jünger nach seiner Blindheit führt zu der Heilung. Also sie fragen ihn eigentlich eine allgemeine Frage. Der Blinde sitzt dort und sie fragen ihn, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also für uns ist das schon fast wieder etwas schwierig, das zu verstehen, warum diese Frage entsteht. Aber es war eben dort so üblich oder bekannt, dass jemand, der mit Krankheit geschlagen war oder mit Blindheit, dass er für irgendwas bestraft wird. Wenn er jetzt aber schon blind geboren ist, dann kann er es ja eigentlich nicht gewesen sein, dann müssten es ja seine Eltern gewesen sein. Und das ist eben diese allgemeine Frage, die gestellt wird. Und Jesus reagiert eben ganz anders darauf. Er entscheidet, dass er diesen Menschen jetzt heilen will. Und um die Werke Gottes zu offenbaren. Zunächst ist es ja eine körperliche Heilung, der Mensch sieht, aber später werden wir feststellen, dass es noch viel mehr ist. In Vers 3, lesen wir nochmal. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Also Jesus sagt, dass dieser Mensch nicht gesündigt hatte. Das ist doch eigentlich eine erstaunliche Aussage, denn wir wissen ja, dass es niemanden gibt, der nicht gesündigt hat, außer Jesus selbst. Was hat jetzt Jesus gemeint? Weder seine Eltern noch er haben so gesündigt, dass die Strafe der physischen Blindheit gerechtfertigt ist. Also wir wissen, dass der Sünde Lohn der Tod ist sogar. Das heißt, da wäre diese Blindheit eigentlich noch was Kleines. Das habe ich hier noch nicht aufgeschrieben, aber es kommt mir jetzt so klar vor Augen. Aber ich denke, eins ist klar, dieser Blinde ist nicht mehr oder weniger Sünder als die anderen drumherum, die sehen. Jesus will den Blinden heilen und damit Gottes Macht offenbaren. Und dies bereitet er in den Versen 4 bis 5 vor. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also mich hat es ziemlich schockiert, dass Jesus sagt, wenn die Nacht ist, die kommt bald und dann kann niemand mehr wirken. Und dann sagt er ja auch noch, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das heißt, jetzt wenn man ganz logisch einfach denkt, Jesus ist irgendwann nicht mehr in der Welt, Jesus ist gekreuzigt, dann wäre die Nacht und dann kann niemand mehr wirken. Das wäre sehr hart. Also dann müssten wir hier eigentlich kaum noch sitzen. Also wenn Jesus am Kreuz gestorben ist und dann nicht mehr in der Welt ist, als lebender menschlicher Mensch auf der Erde, dann wäre die Nacht, das wäre schlimm. Und könnten wir dann nach Jesu Tod, könnte niemand mehr Gottes Werke wirken? Das kann nicht sein. Einige Kapitel weiter, Kapitel 14, Vers 12 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also da steht es ja schon, er geht zum Vater, er ist nicht mehr da und trotzdem verspricht uns Jesus, dass wir größere Werke tun werden. Auch in Matthäus 5, Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Also das heißt, jetzt erstmal aus diesen beiden Sachen kann man rausziehen, dass wenn Jesus nicht mehr als Mensch auf der Erde ist, ist nicht das Licht aus, also die Nacht ist nicht da. Jesus bezeichnet hier seine Jünger als das Licht der Welt, also keine Nacht. können wir also doch noch Werke tun, wenn wir durch den Heiligen Geist das Licht Jesu weiter auf der Erde, also in der Welt, scheinen lassen? Das ist sicher. Viele Heilungen wurden durch die Apostel bewirkt nach Jesu Tod, nachdem er am Kreuz gestorben war. Und ich persönlich habe auch schon Heilungen erlebt als Antwort auf Gebete. Und die Werke, die Jesus hier meint, sind bestimmt nicht nur Heilungen. Also darum geht es ja jetzt in diesem Kapitel erstmal. Aber es gibt und andere sichtbare Wunder vielleicht, aber es gibt auch, was die erste Aufgabe der Gemeinde ist, und da sind wir jetzt am Weihnachtsmarkt noch wieder dran, ist eben das Evangelium weiterzugeben. Und wie wir sehen, ist das Evangelium ist durch die ganze Welt oder weitestgehend durch die ganze Welt verbreitet worden. Und das ist ein wahrhaft großes Werk. Und das ist, ja, das zeigt auch, dass eben nicht Nacht ist. Also das Evangelium hat sich verbreitet, Menschen kommen zum Glauben. John hat es uns ganz toll eben nochmal weitererzählt. Das heißt, die Nacht ist irgendwie nicht greifbar. Wann fängt die Nacht an? Ja? Ich habe noch eine andere Stelle herausgefunden in Johannes 12, 35 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dieses redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Das ist wieder ein bisschen in die andere Richtung schwierig, dass er das nochmal, während ihr das Licht habt, also glaubt an das Licht. Es ist halt so, dass während Jesus auf der Erde war, diese so direkte Verbindung von den Menschen, also insbesondere die Jünger, die mit ihm mehrere Jahre unterwegs waren, diese enge Verbindung, die gibt es so nicht mehr. Jesus nicht mehr direkt bei uns auf der Erde ist. Und damit meint er, glaube ich, hier in Johannes 12, dass es eben jetzt Zeit ist, an ihn zu glauben auch. Aber ich finde, die Stelle bleibt schwierig. Also ich habe es nicht komplett auflösen können. Könnt ihr auch mit mir noch drüber nachdenken. Es ist halt, während Jesu Zeit auf der Erde, war die Dichte der Wunder sehr groß. Also er ist ja, hat alle viele Gebrechen geheilt. Und es gibt solche Zeiten, aber es gibt solche Zeiten auch, als Jesus nicht da war. Der Auszug aus Ägypten war zum Beispiel so eine Zeit, also das Volk ist Israel aus Ägypten. Da waren viele große Wunder. Und also die Mose eben im Auftrag Gottes tat. Vielleicht ist also die Aussage, dass in der Nacht niemand wirken kann, auch etwas eine Übertreibung. Also Jesus hat ja auch oft übertrieben in seinen Gleichnissen. Und in der niemand wirken kann, also wir haben es, denke ich, widerlegt, dass keiner mehr wirken kann, wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Aber vielleicht ist es weniger stark, weniger intensiv. Ja, lasst uns darüber nachdenken, auch gerne im Anschluss an die Predigt noch hier vorne. Jetzt wieder zurück zur Handlung. Ich lese nochmal die eigentliche Handlung, also die eigentliche Heilung, Vers 6 bis 7. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm: Geh hin und wasche dich in dem Teig Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Also es wird in zwei Versen sehr kurz beschrieben. Man sieht auch, wie wenig Sensation Johannes aus dieser eigentlichen Heilung macht. Er ging hin, wusch sich, kam zurück sehend. Sehr, sehr platt ausgedrückt. Aber Jesus macht hier einen Brei und streicht dem Blinden diesen auf die Augen und gibt die Anweisung, sich zu waschen. Also er spricht nicht wie sonst so oft, sei geheilt. Und was besonders ist, also die Anweisung, der Blinde hat ja nicht drum gebeten, hatte ich ja am Anfang gesagt. Und der Blinde hat aber irgendwo diesen Glauben und befolgt die Anweisung und der Blinde kommt geheilt zurück. In vielen Heilungen in der Bibel heilt Jesus ja sofort und steht noch neben dem Geheilten. Und hier ist es anders. Der Mensch muss eben zuerst Jesus vertrauen und seinen Anweisungen nachfolgen. Auf dem Weg zum Teich ist er ja noch vollkommen blind. Vielleicht kennt er den Weg oder er lässt sich helfen. und erst nach dem Waschen seine Augen wird er sehend. Da gibt es andere Stellen, wo das ähnlich ist. Zum Beispiel in Lukas 17, Vers 12 bis 14, da geht es um die 10 Aussätzigen. Da ist eigentlich das Gleiche. Könnt es vielleicht aufschlagen. Lukas 17, Vers 12 bis 14. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Also das ist wieder das Gleiche. Sie müssen erstmal gehorchen, obwohl sie ja noch komplett aussätzig sind, müssen sie zum Priester gehen. Jetzt stellt euch vor, die gehen zum Priester und werden auf dem Weg nicht gesund, dann würden sie da hingehen und sagen: Hier, Priester, schaut uns an, wir sind gesund. Stimmt doch gar nicht, ja. Total peinlich, sage ich mal. Und demütigend eigentlich eher, habe ich hier auch geschrieben, wenn sie noch weiterhin voll mit Aussatz wären. Aber sie haben diesen Glauben, befolgen Jesu Auftrag und werden auf dem Weg gesund. Gibt es noch eine andere Geschichte von Naaman, dem Heerobersten von Syrien. Der wird auch ähnlich geheilt. Da gibt es Elisa, der Prophet, der lässt sogar nur einen Boten zu diesem Naaman laufen und sagen, dass er sich 7-mal im Jordan waschen soll und er darf nicht mal direkten Kontakt zu Elisa haben. Das macht ihn ziemlich zornig und er sagt: Ja, die Flüsse in Damaskus sind doch eigentlich genauso gut, wieso soll ich hier, oder besser als die Flüsse Israels, kann ich mich auch zu Hause baden. Aber seine Diener überzeugen ihn und er lässt sich überzeugen und wäscht sich und wird rein. Nochmal was anderes, in Josua 3, Vers 13 bis 17, da ist die Überquerung des Jordans. Und da ist es auch so, lesen wir das auch, Josua 3. Das hat mich damals auch schon beeindruckt, als ich das erste Mal gelesen habe. Also sie stehen halt am Jordan und Josua kriegt vom Herrn halt die Anweisung und gibt die weiter. Vers 13 bis 17 wollte ich lesen. Ja. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen, es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer, der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Ich glaube, das reicht. Also da ist wieder dieses Vertrauen, was Gott von uns verlangt erstmal. Es wurde ja extra geschrieben, der führt Hochwasser, also ein reißender Fluss, der Jordan. Und sie müssen erstmal die Füße reinstellen. Und dann erst stellt sich Jesus Gott dazu und das Wasser hält an. Also dieses Gehen im Vertrauen darauf, obwohl es erstmal alles andere als so aussieht, als ob irgendwas passieren wird. Also zum Text zurück, der Geheilte kommt zurück und Jesus ist nicht mehr da. Das war sicherlich auch schwierig für ihn, er konnte dem ja jetzt gar nicht danken. Statt Jesus danken zu können, wird er mit der Reaktion der Nachbarn konfrontiert. Diese sind gespalten. Einige glauben an die Heilung, andere wollen es nicht wahrhaben und meinen, es gäbe sogar eine Verwechslung. Auch für den Geheilten gibt es keinen Zweifel. Immer wieder erzählt er die Wahrheit über das Geschehen und er erfindet auch nichts hinzu. Das Einzige, was er von Jesus weiß, ist sein Name. Ganz anders als der Blinde in Lukas 18. Er schreit und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also da hat er sich schon, er wusste schon, an wen er sich wendet. Jesus, Sohn Davids. Sohn Davids ist ja jetzt nicht einfach nur der Sohn Davids, sondern das war ein Titel eigentlich. Ja. Auf den warteten sie, den Sohn Davids. Genau, also es gibt keinen Zweifel, er wiederholt immer wieder, was geschehen ist und wird nicht müde. Die Nachbarn des Geheilten führen ihn zu den Pharisäern, weil aus der Heilung ist irgendwie, aus der ganzen Konstellation, eine theologische Frage geworden, die es eigentlich schon zu Anfang war. Die erste Frage der Jünger war schon eine theologische Frage. Lesen wir mal Vers 8 bis 16 weiter, in Johannes 9. Die Nachbarn nun, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, ich bin es. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er aber sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Also die Juden haben ihr festes Bild im Kopf und sind der Meinung, dass Jesus ein Sünder ist. Sie liegen ja so falsch, wie wir wissen. Und sie machen es eben daran fest, dass er am Sabbat geheilt hat. Das ist das Einzige, was sie ihm eigentlich vorwerfen können. Und es wird hier auch nochmal eingeschoben, dieser Satz, es war aber Sabbat, als er den Teig bereitete. Und ich denke, dass Jesus auch absichtlich diesen Teig bereitet hat. Er hat ja quasi Arbeit dann gemacht, also die Juden haben das ja sehr streng aufgeteilt, diese ganzen Regeln. Und er hat mit diesem Teig bereiten, hat er Arbeit gemacht am Sabbat. Selbst wenn er jetzt gesagt hätte, sei geheilt, das haben sie ihm ja auch schon mal vorgeworfen, als Sabbatbrechen. Und hier mit diesem Teig haben die Juden jetzt einen handfesten Verstoß gegen den Sabbat. Aber es gibt trotzdem Zwiespalt, weil das Wunder halt so enorm ist. Sie sprechen ja, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Also dieser Zwiespalt ist da. Und dann geht es weiter in Vers 17 bis 23. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt jedes Mal lese. Ich denke schon, ja. Sie sagen nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig. Er wird selbst über sich reden. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Also die Pharisäer fragen ihn noch einmal und hier gibt es einen Unterschied. Diesmal wollen sie wirklich seine Meinung hören, ein bisschen mehr als nur die Heilung beschrieben, denn sie sagen, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Also sie wollen mehr diesmal, als dass er nur den Vorgang beschreibt, sondern er soll seine Interpretation sagen. Wer ist dieser Mensch deiner Meinung nach? Er hat doch deine Augen geöffnet. Und er sagt nur, er ist ein Prophet. Und das ist eigentlich schon was ziemlich Interessantes, denn vor Johannes, also Johannes dem Täufer, gab es 400 Jahre lang keinen Propheten. Und wenn er jetzt plötzlich sagt, dieser Mensch ist ein Prophet, dann ist das schon was ganz schön Besonderes. Und die Juden haben allerdings keine Reaktion hier direkt darauf. Und der Fokus wendet sich eher wieder dem nicht geglaubten Wunder zu. Dies wollen sie nochmal prüfen. Das glauben sie einfach nicht. Die Eltern werden gefragt. Die sind allerdings stark eingeschüchtert dadurch, dass gesagt wird, jemand, der Jesus als Christus bekennen wird, wird von der Synagoge ausgeschlossen werden. Sie lassen sich nur so weit überreden, dass sie sagen, das ist unser Sohn, er war blind und jetzt sieht er. Aber wie und warum, da wollen wir nichts mit zu tun haben sozusagen. Ja. Sie haben Furcht vor den Juden, vor dem Ausschluss aus der Synagoge. Und der Ausschluss aus der Synagoge war was sehr Schlimmes. Das war eigentlich aus der ganzen Gemeinschaft ausgeschlossen. Die konnten eigentlich an dem Leben nicht mehr teilhaben. Also die Eltern geben keinen richtigen Aufschluss auf die Sache. Fragen sie nochmal den Mann. Vers 24. Riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind geboren war, gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Also wie schon gesagt, für sie, für die Juden ist er ein Sünder, einfach nur, weil er den Sabbat nicht gehalten hat. Und dieses gib Gott die Ehre, das lässt sich nochmal finden in der Bibel. Das hat Josua zu Achan gesagt, in Josua 7, Vers 19. Da ging es darum, die hatten ja, die Landeinnahme ist ja in Josua, und der Achan, der hatte etwas genommen von dem Gebannten. Also die hatten eine Schlacht gewonnen und dann hat er etwas genommen und hat es auch verheimlicht. Und Gott hat dann allerdings die nächste Schlacht in Ai sie verlieren lassen. Und man musste jetzt rausfinden, woran lag es. Und dann haben sie eben ausgelost und immer weiter. Und irgendwann ging es eben auf den Achan und da sagte Josua zu ihm, gib Gott die Ehre. Das heißt, die Juden, also ich habe es jetzt mal so genommen, dass eben dieser Ausspruch, gib Gott die Ehre, heißt, jetzt gib deine Sünde doch zu, du lügst doch. Und das wollen sie von dem Mann jetzt auch wieder, dass er quasi jetzt klein beigibt und sagt, ja okay, stimmt alles gar nicht, ich war gar nicht blind oder wie auch immer. Aber der Mann gibt wirklich Gott die Ehre. Er steht zu Jesus und zu dem Wunder. Und er gibt es als Zeugnis. Also stärker als seine Eltern ist er gesegnet mit diesem Glauben und dem Vertrauen, dass er wirklich Gott und Jesus weiter bezeugt. Sie schmähen ihn daraufhin. Also sie sind so sauer geworden. Dann sagen sie in Vers 28, oder das heißt, sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. In Vers 30 geht es weiter. Vers 30 bis 33 möchte ich mit euch lesen. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Das ist der letzte Satz. Er hat erst ja gesagt, der ist ein Prophet. Und jetzt sagt er schon, wenn dieser nicht von Gott wäre. Also da geht er eigentlich nochmal weiter, finde ich. Er wurde so stark angegriffen und er fordert die Juden heraus. Also er hat schon Respekt vor den führenden Juden. Das sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben sich sehr viel mit der Schrift beschäftigt. Und er erwartet eigentlich von ihnen, dass sie wissen sollten, wer dieser Jesus ist. Denn er hat eben dieses Wunder getan, was man noch nie gehört hatte, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet wurden. Und so fordert er sie heraus. Ihr müsstet doch wissen, wer das ist, sagt mir es doch. Aber sie können es nicht sagen, oder eigentlich wollen sie es nicht sagen. Er hat ja zuerst gesagt, der Blinde, dass er nicht weiß, ob Jesus ein Sünder ist, in Vers 25. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Aber er weiß ganz sicher, dass Jesus ihm die Augen geöffnet hat. Und er deutet auch das Wunder nicht um in eine Wirkung des Breies oder des Waschens. Ich denke, das tun wir heutzutage oft, wenn wir beten für Heilung und dann gehen wir vielleicht auch zum Arzt oder dann sind wir plötzlich gesund und denken, ja, so schlimm war es ja nicht, ich habe ja nochmal Glück gehabt, anstatt wirklich dankend nochmal auf die Knie zu gehen und das Wunder anzuerkennen. Und das macht der Mensch. Er hat gesagt, der hat meine Augen geöffnet. Und Er stellt jetzt so eine gewisse Logik auf. Der Mensch hat mich geheilt und Gott erhört keine Sünder, sondern gottesfürchtige Menschen. Und das Wunder ist auch noch so groß und außergewöhnlich, das ist noch mehr. Dieser Mensch ist mehr als gottesfürchtig, er ist von Gott, sagt er ja. Und das wiederum stößt die Juden jetzt nochmal vor den Kopf, die haben sich ja so in den Kopf gesetzt, der ist halt Sünder, der hält den Sabbat nicht, außerdem gehört er gar nicht zu uns vielleicht, zu den Pharisäern, der ist gar nicht hier ausgebildet, das haben wir ja auch schon mal woanders gehört. Das kann alles nicht sein. Und sie sagen, sie schmeißen ihm dann einen Kopf und sprachen in Vers 34, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns, und sie warfen ihn hinaus. Also er hat sie jetzt scharf kritisiert, er hat ja gesagt, ihr müsstet eigentlich wissen, wer das ist, warum sagt ihr es mir nicht? Ich denke, da gibt es auch, wo Jesus ja sagt, als sie ihn fragen, woher tust du diese Wunder, aus welcher Vollmacht heraus? Und dann stellt er ja auch eine Gegenfrage mit der Taufe des Johannes. Und ich denke, die wissen vielleicht schon irgendwie, wer er ist, aber sie wollen es einfach nicht zugeben oder sie können es einfach nicht, ihr Stolz ist zu groß, da komme ich später auch nochmal drauf. Der Mensch weigert sich, umstimmen zu lassen, weil er das Wunder am eigenen Leib erlebt hat. Und wie gesagt, also er erkennt diese Führung an, ordnet sich denen eigentlich unter und erwartet, dass sie wissen sollten, wer das ist. Aber die Juden, also die führenden Juden, das kann man auch woanders lesen, das sind eben jetzt nicht nur einfach die Juden, es waren ja alles Juden, mit denen wir es hier zu tun haben, aber wenn Johannes schreibt die Juden, dann meint er meistens die führenden Juden. Und ihr Stolz ist so verletzt, alles was passiert ist, ignorieren sie und gründen ihre Meinung darauf, dass jemand, der krank ist, dies aufgrund von Sünden sein muss. Deswegen sagen sie ja, du bist ganz in Sünden geboren, also schon im Mutterleib. Wenn er also blind geboren ist, müsste er ja bereits bei oder vor der Geburt schon ein Sünder sein. Und das hatte ja auch die Frage der Jünger eingeleitet. Also das war der ganze Anfang des Wunders. Diese Frage der Jünger, wer hat jetzt eigentlich gesündigt? Das alles hatten sie so in der Erziehung gelernt, dass sie sich daraus nicht freimachen konnten. Die Jünger haben es aber in Frage gestellt und wollen von Jesus wissen, was da eigentlich ist. Kann jemand im Mutterleib bereits sündigen? Das macht den Fall des Blindgeborenen ja so spannend und speziell und führt zu der Frage der Jünger. Die Pharisäer lassen sich von dem ganzen Geschehen eigentlich nicht beeindrucken. Sie bleiben bei ihrem ersten Ansatz, der Mensch muss ein Sünder sein. Und es zeigt mir sehr bei den Pharisäern, wohin fehlende Demut führt. Sie sind so sicher in sich selbst und so stolz, dass sie eben in ihrer Sünde verharren. Sie Knecht der Sünde bleiben, wie es ja vorher auch gesagt wurde in Kapitel 7. Sie können wegen ihres Stolzes nicht zu Jesus kommen. Aber wie ist der Weg zu Jesus? Er führt über Selbstaufgabe. In Matthäus 16, Vers 24 bis 26 sagt Jesus da was zu. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Also diese Anerkennung, die Pharisäer genossen haben in dem Volk, die müssten sie aufgeben, wenn sie jetzt sagen, Jesus ist größer als wir. Jesus ist wirklich von Gott. Und er kann uns wirklich lehren, was es heißt, den Sabbat zu halten zum Beispiel. Und diese Stellung, die wollen sie einfach nicht aufgeben. Eine höhere Autorität als sie selbst anzunehmen, das geht bei ihnen gar nicht. Sie warfen ihn hinaus, heißt es in Vers 34. Und das hat Jesus mitbekommen oder auch schon vorher gewusst und er sucht diesen Menschen. will jetzt den Menschen suchen. Das heißt in Vers 34, als er ihn fand. Nee, halt in Vers 35, genau. Jetzt lese ich nochmal den Rest jetzt. Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihn nieder. Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Und aber sagt ihr: Wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Ich finde es schön, wie es heißt, als Jesus ihn fand. Also Jesus ist diesen Mann suchen gegangen. Er hat schon gewusst, dass der Mensch ziemliche Probleme bekommen würde. Und er will den Menschen aufbauen. Er will zu ihm gehen, den Menschen aufbauen, der zu ihm steht. Bis wirklich, ja, er ignoriert eigentlich auch die Konsequenzen, ja, die ihm drohen. Der Mann hat weniger Angst vor den führenden Juden als seine Eltern. Diese haben sich ja nicht getraut, von dem Wunder zu erzählen. Sie wollen nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden, indem sie Jesus als Christus bekennen. Was auch sein könnte, dass dieser Satz, sie werfen ihn hinaus, dass es nicht nur heißt, also da, wo sie sich gerade unterhalten haben, wird er hinausgeworfen, sondern dass er eben womöglich jetzt damit aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Und jetzt ist es schön, Jesus kommt eben auf diesen Menschen zu und jetzt kann man sagen, wird ihm ein zweites Mal die Augen geöffnet. Jesus und der Mann sind zusammen und er zeigt ihm, dass er der Messias ist. Und derjenige, der blind war und vielleicht nicht diese ganze Historie hatte, ich bin was ganz Besonderes, ich war einfach nur ein Bettler die ganze Zeit, der hat eben keine Angst, irgendwie diesen Status aufzugeben und kann sich vor Jesus auf die Knie begeben und ihn anerkennen als Herrn. Das ist der große Unterschied. Ich denke, die Pharisäer, das eine Extrem, die Eltern irgendwo so dazwischen, aber der Blinde, der kann wirklich sein ganzes Vertrauen auf Jesus werfen. Ja, und dann am Schluss kommt ja noch diese Begebenheit mit den Juden dann wieder, wo er sagt, er ist zum Gericht gekommen. Und sie sagen, sind ganz eingeschnappt und sagen, sind denn auch wir blind? Also der ist doch blind, der ist doch in Sünden geboren und wir sind doch die Sehenden. Aber sie sind blind für Gottes Wahrheit und Offenbarung. Also im geistlichen Sinne sind sie blind, andererseits sind sie sehend. Sie können die Schrift lesen, sie haben sogar die Schrift studiert, ganz besonderer Weise. Und sie sollten eigentlich als Schriftgelehrte an Gottes Wort am engsten dran sein und Jesus erkennen, als den, der angekündigt ist. Aber sie können es nicht verstehen und sind Sünder und bleiben in dieser Sünde und blind für die Wahrheit. Also das ist eben dieses Umdrehen, der Blinde wird sehend im doppelten Sinne, physikalisch sehend und geistig sehend, und die Pharisäer werden mit Blindheit geschlagen oder sind mit Blindheit geschlagen. Also sie können weiterhin physisch sehen, aber die viel größere Konsequenz, dass sie eben blind sind für die geistige Wahrheit, die bleibt bei ihnen. Ja, wer ist der Gesandte aus Vers 7? Ja, es ist ja interessant, dass dieser Teich Siloa, es steht ja extra nochmal da, das heißt übersetzt Gesandter. Also ich denke, das ist kein Zufall, dass es hier übersetzt wird. Damals ins Griechische, jetzt auch für uns ins Deutsche. Der Blinde, der durch seine Heilung zum Gesandten wird, das ist der Gesandte. Also Jesus sendet ihn aus, um seine Wahrheit weiterzugeben. Und das tut er. Und gegen alle Konsequenzen, alle Androhungen, immer wieder sagt er, der hat mich geheilt, er ist kein Sünder, er kann kein Sünder sein, er ist von Gott. Ja, zum Gericht ist Jesus in diese Welt gekommen, sagt er. Das Gericht entscheidet über schuldig und nicht schuldig. Und Jesus stellt die Welt hier auf den Kopf. Die meinen, dass sie gerecht sind. Die Sehenden werden schuldig gesprochen. Und derjenige, der als Sünder angesehen wurde, weil er eben in Sünden geboren war, der wird als gerecht angesehen. Und die, genau, der Nichtsehende, der Blinde, der von Gott bestraft war, so war eben diese Wahrnehmung. Und der wird sehend. Und er glaubt und bekennt Jesus als den Herrn, als den Messias, der allein vor der verdienten Strafe für Sünder retten kann. Ein Fazit möchte ich zum Schluss noch geben. Es geht ja im Text jetzt nicht so sehr um die Heilung, sondern darum, dass einige Jesus als den Herrn erkennen und andere nicht. Und dass diese menschlichen Vorstellungen und Traditionen, in denen die Pharisäer aufgewachsen waren, die verblenden die Pharisäer so stark, dass sie eben die Wahrheit nicht erkennen können. Obwohl Jesus leibhaftig vor ihnen steht und auch mit einem Wunder bezeugt, dass er der Messias ist, dass er diese Vollmacht von Gott hat. Und ihre Interpretation von Gottes Wort oder unsere Interpretation von Gottes Wort kann manchmal falsch sein. Und hier eben dieses Sabbatgebot, das ist die Basis, auf der sie quasi Jesus verurteilen. Und Jesus hat ja auch an anderen Stellen halt schon gezeigt, was eigentlich der Sabbat nicht ist. Also dieses Ausraufen von den Ähren oder die Brote, die David genommen hatte damals im Tempel. Der Sabbat ist eben viel mehr als jetzt physisch nicht zu arbeiten. Und Gottes Wille, der eben in der Schrift bekundet ist, der wird von uns manchmal, wenn wir falsch lesen oder wenn wir mit unseren Traditionen oder dem, was wir gelernt haben, falsch geprägt sind, dann können wir die eigentliche Wahrheit nicht erkennen. Da kann es vielleicht um einzelne Themen gehen, die wir falsch beurteilen. Aber im schlimmsten Fall, eben wie hier, bei den Pharisäern führt es dazu, dass wir Jesus als den Herrn nicht erkennen und annehmen können. Und ich möchte jeden Einzelnen und mich eingeschlossen bitten, zu prüfen, wo das vielleicht der Fall sein könnte. Wo lesen wir die Schrift so, wie wir es irgendwie aus unseren Traditionen gelernt haben und lesen nicht die eigentliche Wahrheit, wie die vielleicht auch dazu führt, dass wir gewisse Dinge aufgeben müssen, wie die Pharisäer eben ihre erste Stellung aufgeben hätten müssen. Oder wo beurteilen und verurteilen wir das Handeln und Leben unserer Geschwister und liegen dabei komplett daneben? Bitten wir Gott darum, dass er uns die Augen öffnet und dass er uns diese Stellen zeigt und dass wir wirklich die Wahrheit erkennen können, annehmen können und auch bereit sind, eben gewisse Dinge dafür aufzugeben, also unseren Stolz in die Ecke zu stellen und zu anderen Menschen zu gehen und Verzeihung zu bitten, zu Gott zu gehen, um Verzeihung zu bitten, dass er uns wirklich die Augen öffnet für die Wahrheit.